RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Zu große Smartphones für die Hände von Frauen, zu kalte Büros für die Körpertemperatur von Frauen, eine Stadtplanung, die eher die Alltagswege von Männern im Blick hat als die von Frauen. Wo man auch hinschaut, die Welt, in der wir leben, ist anscheinend eher für Männer gemacht. Das kann für alle anderen unpraktisch sein oder sogar lebensgefährlich, wie unter anderem der Gesundheitsbereich zeigt. Frauen als Ausnahme, der Weg zu einer geschlechtersensiblen Gesundheitsforschung, das ist unser Thema heute im Forum Wissenswerte, eine Kooperation von RBB 24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Jessica Wiener. Frauen- und Männerkörper unterscheiden sich nicht nur in ihrem Aussehen, sondern auch in vielen ihrer Funktionen. Trotzdem ist der männliche Körper auch heutzutage häufig noch die Norm in Medizin und Forschung. Die Folge ist unter anderem eine Geschlechterdatenlücke. Warum ist das so? Wie wirkt sich das aus? Und was muss sich ändern? Wie kann es sich ändern? Das wollen wir heute gemeinsam im Forum Wissenswerte diskutieren. Und zu Gast sind Professorin Dr. Mandy Mangler, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum und dem Vivantes Klinikum Neukölln in Berlin und Professorin an der Evangelischen Hochschule Berlin. Unter anderem ärztliche Versorgung und Ausbildung sind ihre Themen. Außerdem Dr. Karina Borisek, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Berliner Institut für Gesundheitsforschung in der Charité. Bei ihr spielen Datensätze und Arzneimittelforschung eine große Rolle. Und Professorin Andrea Rumler, Ökonomin und Betriebswirtschaftlerin von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Frau Rumler hat eine Studie geleitet, die betriebswirtschaftliche Folgen von Wissenslücken über den weiblichen Körper aufweist. Herzlich willkommen an Sie alle. Schön, dass Sie da sind. Ich habe Sie drei kurz vorgestellt. Bevor wir in eine Diskussion starten, möchte ich das gerne noch etwas vertiefen. Frau Mangler, Sie sind praktizierende Gynäkologin und Professorin, haben ein Buch geschrieben und sind vor kurzem mit dem Verdienstorden des Landes Berlin ausgezeichnet worden für den Podcast Gyncast mit der Begründung, dass Sie darin unter anderem einer verbreiteten Unsicherheit in Fragen weiblicher Körperlichkeit und Sexualität entgegentreten. Ist der weibliche Körper in weiten Teilen unbekanntes Terrain in der Medizin?
Zumindest ist er nicht Standard. Also wir machen ja 50% der Bevölkerung aus. Und nichtsdestotrotz gibt es viel, viel weniger Daten zu dem weiblichen Körper und auch zu Erkrankungen von Frauen. Also auf jeden Fall ist da noch etwas zu holen, wissenschaftlich.
In einer Beschreibung über Sie heißt es, Sie engagieren sich für eine weibliche Perspektive in der Geburtshilfe und Gynäkologie. Das hat mich tatsächlich stutzen lassen zunächst, weil man ja denkt, eigentlich genau diese Bereiche sind die urweiblichsten Bereiche der Medizin. Die aktuelle Perspektive ist also eine männliche.
Naja, wir Frauen, wir durften ja ganz lange Zeit nicht Medizin studieren und durften auch sonst nicht Berufe ergreifen. Also Medizin durfte man in Preußen, also hier in Berlin, ab 1910 studieren. Das waren 87 Jahre, bevor ich angefangen habe zu studieren. Das bedeutet ein Wimpernschlag der Evolution vorher und mir wäre das nicht möglich gewesen. Das finde ich wirklich jedes Mal wieder beeindruckend und bin dankbar, dass ich studieren durfte auf der einen Seite und finde es natürlich aber doch, gelinde gesagt, ein bisschen unverfroren, dass Frauen nicht den Zugang zum öffentlichen Leben hatten. Und diese Gemengelage, dass wir eben vom öffentlichen Leben ausgeschlossen sind, schon seit langer, langer Zeit übrigens, und eben sehr fokussiert auf die Betreuung des Nachwuchs, auf Schwangerschaft und Kinderkriegen, führt dazu, dass wir eben auch die Spielregeln nicht richtig mitgeformt haben von unserer Gesellschaft. Und dass lange Zeit eben die Gestaltung von allem, was wir gesellschaftlich erleben und was Sie auch schon angesprochen haben, dass das sehr, also von Männern für Männer geprägt wurde. Und das äußert sich in unserem kompletten Alltag und eben natürlich auch in der Medizin, die über Jahrhunderte ein Fundament gelegt hat, was komplett männlich war. Und so auch auf Frauenmedizin ein Fundament gelegt hat, was eben einen männlichen Blick auf den weiblichen Körper und auf weibliche Erkrankungen wirft. Und das schadet uns zuweilen.
Das betrachten wir auch in der Diskussion ein bisschen detaillierter noch. Vorher Frau Borisek, Sie sind ebenfalls Medizinerin, approbiert in Deutschland und in den USA, haben dort wissenschaftlich am Boston Children's Hospital der Harvard Medical School gearbeitet und dann klinisch in Deutschland. Am Berliner Institut für Gesundheitsforschung in der Charité beschäftigen Sie sich derzeit aber hauptsächlich mit medizinischer Informatik. Was genau bedeutet das? Können Sie das kurz erklären?
Ja. Genau, also ich habe meine Zusatzbezeichnung für Medizininformatik gemacht. Wir speziell arbeiten an der Core Facility für digitale Medizin und Interoperabilität. Das heißt, wir kümmern uns vor allem um Dateninfrastrukturen, die man dann eben auch schafft für digitale Anwendungen, große Daten. Automaten, Autobahnen kann man sich vorstellen, eben für die Forschung. Und deshalb beschäftigen wir uns auch viel damit, wie schauen diese Daten überhaupt aus, die wir eben für die Forschung benutzen, aber auch für digitale Anwendungen wie künstliche Intelligenz, weil wir da natürlich enorm große Datenmengen benötigen.
In einer Beschreibung über Sie wiederum heißt es, Sie setzen sich für Chancengleichheit in der digitalen Medizin ein. Daraus schließt ich jetzt, diese Chancengleichheit ist eben nicht gegeben. Wie zeigt sich das?
Es zeigt sich vor allem dadurch, dass wir eben auch da ein sehr männerdominierendes Feld haben. Das heißt, wir haben keine wirklichen diversen Teams, auch was EntwicklerInnen angeht für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen. Also da hatten wir auch eine Umfrage gestartet. Da hat es sich wieder gezeigt, dass eben da wirklich der Anteil von Frauen sehr gering ist. Und wir wissen aber, je diverser die Teams, desto diverser sind eben auch die Anwendungen, weil man auch einfach einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge hat.
Und genau darauf wollen wir später auch noch detaillierter schauen. Frau Rumler, Sie sind unter anderem Betriebswirtschaftlerin. Ihr Schwerpunkt liegt vor allem bei der arbeitenden Bevölkerung. Und Sie können uns einen Einblick gewähren in die Auswirkungen, die Wissens- und Datenlücken verursachen. Sie haben vor kurzem nämlich die erste deutsche Studie zu Wechseljahren und deren Auswirkungen am Arbeitsplatz publiziert. Meno-Support heißt die Studie.
Genau.
Wie sind Sie zu dem Thema gekommen?
Ja, das Thema ist zu mir gekommen durch zwei Freundin, Bekannte von mir, die beide Start-up-Gründerinnen waren. Über die eine habe ich eine Fallstudie geschrieben. Die hatte vor 5 Jahren eine Wechseljahres-App versucht ins Leben zu rufen, hatte versucht, dafür Gelder zu bekommen. Und obwohl sie wirklich erfolgreiche Gründerin war, hat sie vor 5 Jahren kein Geld bekommen. Also wie gesagt, darüber habe ich eine Fallstudie geschrieben. Und kurz danach hat mich eine andere langjährige Bekannte kontaktiert und hat gesagt, liebe Andrea, möchtest du mit mir nicht eine Studie über Frauen in den Wechseljahren am Arbeitsplatz machen? Weil ich für das Thema inzwischen sensibilisiert war. Und sie gesagt hat, guck mal, die Briten haben gerade was veröffentlicht, das sollten wir in Deutschland auch machen, habe ich ja gesagt. Habe aber gesagt, wir brauchen Forschungsgelder dafür, das können wir nicht einfach so stemmen. Habe die Mittel also beantragt, bekommen und dann die Studie durchgeführt.
Und Sie sagen jetzt, das Thema ist volkswirtschaftlich hochbrisant. Warum?
Das ist deshalb für die Volkswirtschaft insgesamt und auch für die Unternehmen brisant und interessant, weil wir sehen, dass, also wir haben festgestellt, die Frauen sind offensichtlich unterbehandelt, nicht richtig aufgeklärt und informiert und werden am Arbeitsplatz wenig bis gar nicht unterstützt im Prozess der Wechseljahre. Und wenn man das so lässt, wie es ist, dann sind die Frauen in den Wechseljahren relativ beschäftigt, mit ihren Symptomen zurechtzukommen und sind weniger arbeitsfähig als vorher. Und das würde sich bessern, wenn man die Frauen adäquat unterstützen würde. Also wir haben deshalb einen hypothetischen volkswirtschaftlichen Schaden ausgerechnet, haben geguckt, wie viele Frauen in Deutschland arbeiten, die in den Wechseljahren sein könnten. Und wir haben das relativ zwischen 50 und 64 angesetzt, wohl wissend, dass das sehr viel früher startet. Aber wir haben uns an die britische Studie angelegt. Und die Briten sind schon ein bisschen weiter als wir. Die haben abgeschätzt, wie viel weniger arbeitsfähig die Frauen sind, wenn ihre Wechseljahresbeschwerden nicht behandelt werden und sind auf einen Wert von 1/2 Stunde pro Woche gekommen. Jetzt haben wir diese 1/2 Stunde pro Woche genommen, haben die mit der Zahl der arbeitenden Frauen in Deutschland sozusagen multipliziert, mal Arbeitsstunden und mal dem Beitrag, den die durchschnittliche Frau, wir haben den Gender Pay Gap schon abgezogen, den die durchschnittliche Frau zur Volkswirtschaft leistet, also zum Bruttoinlandsprodukt, und sind dann auf 9,4 Milliarden gekommen.
9,4 Milliarden Euro und 40 Millionen verlorene Arbeitstage jährlich zulasten der deutschen Volkswirtschaft, weil eben Frauen, die unter Wechseljahresbeschwerden leiden, bestimmte Maßnahmen ziehen, was den Arbeitsplatz angeht. Da gucken wir auch gleich drauf. Aber das ist eine relativ große Zahl, relativ drastische Zahl. Mhm. Bevor wir hier weitergehen, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, auch wenn es ein bisschen nach Grundlagenbiologieunterricht klingt. Frau Mangler, mal abgesehen von den ganz offensichtlichen Unterschieden bei den Geschlechtsorganen, männliche und weibliche Körper unterscheiden sich ja auch viel subtiler. Die Haut von Männern ist zum Beispiel ein bisschen dicker als von Frauen. Welche Unterschiede zwischen den männlichen und weiblichen Körpern sind es denn, die wirklich bedeutend in der Medizin sind?
Also wir alle haben ja biologische Körper sozusagen, sind Säugetiere und haben deswegen verschiedene Herausforderungen gesundheitlich und auch verschiedene Erkrankungen. Und bei Frauen kommt halt zusätzlich dazu noch die ganze Thematik Zyklus dazu, also die Zeit, die wir menstruieren im Leben, die übrigens jetzt kürzer ist als die Zeit, die wir nicht menstruieren, weil wir älter werden. Und dieser Zyklus hat natürlich ganz viele Folgen, also zum einen Verhütung, Schwangerschaft, Stillen, Wechseljahre, aber auch Erkrankungen des Zyklus wie Endometriose, die sehr oft vorkommen. Und das ist eine zusätzliche Gesundheitslast oder Herausforderung, die wir haben und mit der wir uns beschäftigen können und wollen. Und das ist ja auch die Basis unserer Gesellschaft. Also ohne diesen Zyklus würden wir nicht uns reproduzieren. Deswegen liegt auch aus meiner gynäkologischen Perspektive darin extrem viel Stärke. Ja? Wie stark sind Frauen, dass sie diesen Zyklus durch die Gesellschaft tragen und das ganze Thema Reproduktion, Sexualität, Wechseljahre und so weiter mal ebenso nebenbei oder auch stärker vielleicht machen und für uns regeln. Ich finde, das ist eine wahnsinnige Leistung, die oft gar nicht anerkannt ist in ihrer Form und die ganz oft auch herabgewürdigt wird und einfach unterm Radar läuft. Und ich finde, das sollte nicht so sein. Wir sollten den Wert, den Frauen da leisten für unsere Gesellschaft, klar benennen und auch wertschätzen. Das sind so die Unterschiede und diese Unterschiede, diese Zyklen, also früher hat man das immer ausgeblendet, hat man gesagt, naja, Frauen, das sind einfach kleine Männer. Aber das ist der totale Fehlschluss, weil Frauen durch den Zyklus auch genetisch, immunologisch, in allen Aspekten der Gesundheit anders sind als Männer. Und deswegen ist es enorm wichtig, diese ganzen Daten mit einzubeziehen in das Denken von Gesundheit und Krankheit von Frauen. Also es gibt viele, viele Unterschiede, die jetzt Gott sei Dank auch in Gender-Studien beleuchtet wurden schon und untersucht wurden und dargestellt wurden. Kleines Beispiel, die Symptome von Frauen sind anders bei geschlechtergleichen Erkrankungen, Herzinfarkt, Hirninfarkt und so weiter.
Werden die entscheidenden Unterschiede denn auch so gelehrt im Medizinstudium?
Leider nicht. Also Bücher und so Wissen, Universitäres, das entwickelt sich zwar schon, aber eher langsam, weil wir jetzt auch nicht so einen Wert auf Genderforschung legten bis vor kurzem und viele Parteien das ja immer noch nicht tun und auch Genderforschung ganz klar eliminieren wollten, laut ihres Wahlprogramms schon übrigens. Und das ist schwierig, weil wir dann ausblenden die biologischen Unterschiede zwischen den Menschen und auch ausblenden, dass Medizin eigentlich der Gegenwart und Zukunft individualisiert sein sollte und nicht generalisiert. Ja? Wir können nicht sagen, das geht für Tausende von Menschen und deswegen ist für dich gut, sondern wir müssen gucken, was ist für dieses Individuum gut und passend und macht dieses Individuum gesund. Und das ist eigentlich eine zivilisierte und fortschrittliche Medizin. Also Gender Studies sind dann nur eine Stufe auf dem Weg zu einer personalisierten Medizin.
Es gibt also tatsächlich einfach Wissenslücken. Das beginnt halt schon bei der Ausbildung, wie wir gerade gehört haben, hört da aber nicht auf. Auch in der Forschung ist von Datenlücken die Rede und das kommt nicht von ungefähr. Zum Beispiel bis 1993 waren Frauen ausgeschlossen von medizinischen Medikamentenstudien mit immensen Folgen. Auf die schauen wir auch gleich noch. Frau Worisek, in einem Text für den Deutschen Ärztinnenbund e.V., haben Sie im vergangenen Jahr geschrieben, es sei keine Neuigkeit, dass medizinische Daten Frauen und Geschlechterminderheiten unterrepräsentieren. Wir kriegen auch langsam so eine Idee, woher das kommt. Obwohl Frauen jetzt aber dann geschlussfolgert mehr als 30 Jahren jetzt schon zugelassen sind zu den medizinischen Medikamentenstudien, ist die Wissenslücke aber bei weitem noch nicht geschlossen.
Genau, also wir sehen schon, dass die Anteile an Frauen, die an klinischen Studien teilnehmen, dass die schon steigen, aber das zieht sich wirklich über alle Bereiche in der Forschung, also Zellforschung, ja, wir arbeiten hauptsächlich mit männlichen Zellen, mit männlichen Tieren, dann in den klinischen Studien zieht sich das weiter. Das ist natürlich historisch bedingt, weil man natürlich Angst hatte vor Nebenwirkungen, auch gerade bei ungeborenen Kindern. Oder auch eben Einflüsse durch den Hormonhaushalt. Und es war einfacher dann zu sagen, wir nehmen jetzt männliche Probanden. Mittlerweile ist es vorgeschrieben, weibliche Teilnehmer mit einzubeziehen. Aber da gibt es eben auch wirklich neue Studien, zum Beispiel zu Covid-19. Ja. Da wurde untersucht, wie viele eben überhaupt dann Geschlecht analysieren. Also wenn man jetzt eben Frauen mit einschließt, muss man sich aber auch eben den Unterschied betrachten. Ja. Wo sind die Geschlechterunterschiede in den Analysen. Das heißt, es reicht eben nicht, nur Frauen mit einzubeziehen. Und das waren tatsächlich nur 18% aller klinischen Studien zu Covid-19, obwohl wir da ja schon wussten, dass es da Unterschiede gibt, ja, dass eben vor allem die Männer eine erhöhte Mortalität haben. Also wir haben nicht immer nur Vorteile eben für Frauen, wenn wir auf diese Geschlechterunterschiede schauen, sondern eben auch für Männer.
Aber gibt es denn mittlerweile einen festgesetzten Satz, dass so und so viel Prozent Frauen und Männer eben in diesen Studien teilnehmen müssen?
Keinen festgesetzten Satz, nein, auch nicht, dass man die eben analysieren muss. Vor allem ist es auch immer schwer, man muss sich auch immer die Kohorten anschauen. Also je nachdem, welche Erkrankung ich untersuchen möchte, muss ich natürlich auch dann diese Kohorte von der Erkrankung in den Daten repräsentieren. Ja, also zum Beispiel psychologische Erkrankungen, die vielleicht vermehrt bei Frauen auftreten, ja, dann muss ich dann auch da den Frauenanteil erhöhen und umgekehrt genauso. Also ich muss immer schauen, wie oft tritt die Erkrankung in der Geschlechterverteilung auf und je nachdem muss ich dann eben die Daten auch ausbalancieren. Deswegen kann man gar nicht so pauschal sagen 50-50, sondern man sollte sich am besten anschauen, wie oft tritt diese Erkrankung auf.
Aber man kann schon sagen, dass Frauen derzeit noch unterrepräsentiert
sind. Genau, also wie gesagt, es steigt, es wird besser, aber die Analysen sind extrem schlecht. Man schaut da wirklich kaum drauf.
Frau Rumler, mit Ihrer Studie Menosupport, Wechseljahre am Arbeitsplatz, liefern Sie ein ganz konkretes Beispiel für die Auswirkungen von Unterrepräsentation an entscheidenden Stellen. Unwissenheit, Desinteresse, Tabuisierung spielt alles eine Rolle. Welche beim Thema Wechseljahre am Arbeitsplatz?
Wir fangen mal damit an, dass ja der Anteil berufstätiger Frauen in den letzten Jahrzehnten Gott sei Dank ordentlich angestiegen ist. Wir haben aber im Prinzip natürlich dieselben Effekte wie in der Medizin. Also erst waren die Frauen eher mal weniger unter den Arbeitenden in den Unternehmen vertreten. Und als die Frauen dann da waren, haben sie sich ehrlich gesagt, ich würde es mal so beschreiben, versucht, möglichst unauffällig zu benehmen, wenn sie in die Wechseljahre gekommen sind. Also sie haben das nicht thematisiert. Sie haben zwar vielleicht gemerkt, es ist was mit mir los, mir geht's nicht mehr so gut, aber sie haben in vielen Fällen auch eben keine angemessene medizinische Unterstützung bekommen, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Also die Hausärzte, auch die Gynäkologinnen und Gynäkologen haben ihnen teilweise gesagt, wenn sie überhaupt das Thema angesprochen haben, ah, das können doch nicht die Wechseljahre sein, da sind sie ja noch viel zu jung zu. In Unkenntnis der Tatsache, dass die schlimmsten Wechseljahresbeschwerden in der sogenannten Perimenopause normalerweise auftreten, das ist der Zeitpunkt vor der letzten Regelblutung. Zurückkommt auf die Unternehmen, die Frauen, die denn dann berufstätig waren, haben sich bis heute hin im Übrigen viele versucht, möglichst unauffällig zu benehmen und haben die Zähne zusammengebissen und über ihre Beschwerden nicht geredet. Unter anderem vielleicht auch, weil sie Diskriminierung, den Verlust des Arbeitsplatzes und so weiter oder das als nicht gleichwertig mit den Männern angesehen werden, befürchtet haben. Und für die Unternehmen, ich denke wirklich, in vielen Unternehmen war das schlicht nicht auf dem Schirm. Mal umgekehrt gesagt, wenn niemand was sagt, woher sollen es denn die Leute in den Unternehmen wissen, dass die Frauen weniger arbeitsfähig sind? Also das hat unsere Studie jetzt als erste, und auch das muss man sich ja mal überlegen, das ist ja auch reichlich spät, als erste belegt, dass die Arbeitsfähigkeit massiv leidet, wenn man sozusagen nicht adäquat medizinisch behandelt ist, in den Wechseljahren ist, Wechseljahressymptome hat, aber arbeiten muss. Ich glaube im Übrigen, die Frauen leiden auch, wenn sie Kinder betreuen und nicht berufstätig sind. Aber dann wirkt sich das eben nicht so finanziell auf die Volkswirtschaft aus. Und wir haben eigentlich versucht, die Unternehmen sozusagen damit zu kriegen, dass wir sagen, euch entgeht was, wenn ihr die Frauen nicht unterstützt.
Was Ihre Studie ja auch gezeigt hat, ist, dass viele Frauen selbst anscheinend gar nicht so wirklich wissen, was mit ihnen los ist. Frau Mangler, Sie als Gynäkologin sind ja direkt dran. Können Sie sich das erklären?
Ja, wir haben das eben auch gesellschaftlich ausgeblendet, dadurch, dass das, also diese ganzen Frauenthemen sind ja gesellschaftlich ausgeblendet letztendlich. Und es ist auch im Prinzip in der Gynäkologie oft so, dass es blinde Flecken gibt. Also dass es ganz viele Fragen gibt und keine Antworten zu ganz vielen verschiedenen Situationen im Leben der Frau. Aber Wechseljahre ist eins davon, dass wir ganz viele Antworten nicht hatten, weil wir die aus einer ganz anderen Perspektive gestellt haben. Wir haben sie nicht aus der Perspektive der Frau gestellt, sondern wir haben uns überlegt, wissenschaftlich, was könnte die Frau denken und dann untersuchen wir das mal. Ja? Oder was könnte relevant sein für die Frau? Das ist ein bisschen merkwürdig in der Medizin, dass die Medizin ganz oft so ein bisschen direktiv, hierarchisch von oben auf die Patienten guckt und nicht eigentlich die Stimme der Patienten, Patientin nutzt, um Fragen zu stellen. Das passiert jetzt erst. Jetzt werden Methoden entwickelt, um ja, aus der Perspektive der Patientinnen wirklich die relevanten Fragen zu Gesundheit, Qualität der Versorgung und so zu stellen. Und das ist eben mit diesen Frauenerkrankungen oder Frauenveränderungen auch so und eben auch im Speziellen mit den Wechseljahren, sodass die Frauen das selber auch gar nicht richtig wissen. Mhm. Also sie haben Symptome vielleicht, aber sie wissen nicht, woher die kommen, weil das auch relativ früh schon passieren kann. Auch Mitte 30 kann man schon Symptome haben von diesen Hormonschwankungen. Das ist auch jetzt gar nicht unbedingt immer pathologisch, also krankhaft, aber man sollte das halt wissen, damit man seinen Körper besser einschätzen und lesen kann. Und je besser man diesen Zyklus auch liest und seine Physiologie verstehen steht und die Kraft, die darin steckt, desto besser kann man dann vielleicht auch die Phase für sich gestalten, wo der regelmäßige Zyklus aufhört.
Aber haben Sie das Gefühl, dass da was passiert in den letzten Jahren?
Ja, es passiert was auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich passiert wenig, wenn wir uns jetzt angucken. Wir haben gerade gesprochen darüber, wie viel Probandinnen in Studien genommen werden. Einige Untersuchungen sagen 25% der Untersuchten sind weiblich. Das heißt, wir sind immer noch ein Viertel. Und ein gutes Beispiel war auch diese Corona-Zeit, wo zum Beispiel die Impfung, da wurde überhaupt nicht untersucht, was mit dem Zyklus passiert. Ja. Das heißt, hinterher haben alle Frauen gesagt, ja, wir haben Zyklusveränderungen, die waren nicht lange da, die waren nur vorübergehend, aber es wurde überhaupt nicht untersucht, das war total verrückt. Und dann haben Philosophinnen eine Datenbank erhoben, wo man eintragen konnte, ja, was für Veränderungen bei der Impfung in Bezug auf den Zyklus auftritt. Also einfach nur ein Beispiel, wie wir weibliche Perspektiven ausblenden, sogar bei großen Fragestellungen, die gut subventioniert sind, wo Geld da ist. Und meiner Meinung nach muss eigentlich verpflichtend eine Quote her für Studien und auch Drittmittel, Vergabe, dass eben die ganzen Gender-Aspekte mitgedacht werden und untersucht werden auch. Ja, und nicht nur so als Möglichkeit, sondern als Notwendigkeit, das verstanden wird.
Tatsächlich habe ich in Gesprächen mit Wissenschaftlern schon gehört, ja, der Zyklus ist einfach so kompliziert. Deswegen schiebt man die halt raus, was natürlich schwierig ist, denke ich mal. Sie als Wissenschaftlerin können das bestimmt bestätigen. Frau Rumler, welche Beschwerden haben denn die betroffenen Frauen angegeben, die sie in ihrem Arbeitsleben beeinträchtigen? Also man denkt ja bei Wechseljahren gerne mal an Hitzewallungen, das wird aber wahrscheinlich nicht das Einzige sein.
Also fast alle Frauen bekommen Schlafstörungen. Also ich glaube, die Schlafstörungen sind wirklich an Platz 1 der allgemeinen Symptome. Und jeder, der mal mehrere Nächte hintereinander nicht vernünftig geschlafen hat, weiß, das geht unmittelbar auf den IQ. Das geht auf, kann ich noch 3 und 3 zusammenzählen und so weiter. Ich arbeite dann schlechter. Ich arbeite auch langsamer. Ich mache mehr Fehler. Ja. Was haben wir noch? Wir haben eine ganz lange Liste abgefragt, die sogenannte Menopause Rating Scale. Also es gibt eine uralte, glaube ich, Skala der Symptome, die meiner Ansicht nach, meiner laienhaften Ansicht nach unvollständig ist. Also da fehlen ein paar Symptome drin. Sowas wie Gelenkschmerzen, Herzprobleme, depressive Verstimmungen. Also das ist alles in der Rating Scale drin. Die haben wir alle abgefragt. Und das sind wirklich sehr hohe Prozentanteile der Frauen, die diese Symptome haben. Insgesamt haben 93% aller Frauen in unserer Befragung und parallel zu unserer Befragung wurde eine andere Befragung durchgeführt, wo auch Frauen in Deutschland gefragt wurden nach den Symptomen, die sie in den Wechseljahren haben. Und da haben auch 93% der Frauen wirklich perfekte Übereinstimmung gesagt, ja, wir haben was gemerkt oder wir merken was und wir haben eine ganze Reihe von Symptomen parallel.
Frau Mangler, ist alles eigentlich ganz normal, die Symptome, oder?
Ja, genau. Was man auch nicht untersucht hat, ist, dass in dieser Lebensphase, eben sagen wir mal zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr auch natürlich Alterungsprozesse stattfinden, bei Männern auch, bei Frauen auch. Und dass biografisch auch sehr viel los ist, dass vielleicht sind die Kinder groß oder man hat dann sich doch entschieden, keine zu haben oder man hinterfragt nochmal die Partnerschaft oder. Also sind so eine ganze Gemengelage. Es ist auch nicht nur sozusagen das Hormonelle, wobei man sagen kann, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Aber auch das ist wenig erforscht. Zum Beispiel auch, was ich wenig erforscht finde, ist die Phase des Mannes in dieser Zeit, der auch diesen Prozessen ja unterliegt und dessen Hormone auch abnehmen. Und das Testosteron, was morgens höher ist als abends oder im Winter niedriger als im Sommer und so weiter, da ist es nur nicht so durch so eine Blutung äußerlich so sichtbar. Aber gucken Sie sich mal die männlichen Exemplare an. Auch die haben Schwankungen. Ja? Und von daher finde ich schon, dass man das geschlechtergerecht auch untersuchen sollte und dann die richtigen Antworten finden kann.
Und geschlechtergerecht heißt eben individualisiert halt auch mehr, oder? Ja. Gibt es denn Statistiken, wie viele Frauen es sind, die von Beschwerden betroffen sind während der Wechseljahre? Wie viele das sind prozentual?
Ja, ich habe aus unserer Befragung die 93% und wie gesagt aus der Parallelstudie, die von einem Marktforschungsinstitut durchgeführt wurde, auch 93%. Ansonsten kenne ich die auch aus der Gynäkologie kommende und ich denke auch schon etwas ältere Unterteilung. Ein Drittel der Frauen merkt die Wechseljahre nicht, ein Drittel hat mäßige Beschwerden und ein Drittel hat starke Beschwerden. Ich würde die Zahlen eben mit Vorsicht genießen.
Mhm.
Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Nur wie gesagt, noch die dazugehörigen männlichen Menschen untersuchen und gucken, wie viele Symptome die haben. Und dann kann man eigentlich erst sagen, was ist jetzt eigentlich vielleicht zyklusbedingt, wobei wir natürlich auch extrem viele kulturelle, gesellschaftliche Unterschiede haben. Von daher kann man noch nicht mal, wenn man die männlichen Veränderungen dazu tut, sagen, was ist jetzt nur in Bezug auf die hormonellen Schwankungen. Das ist einfach nicht untersucht.
Frauen als Ausnahme. Der Weg zur geschlechtersensiblen Gesundheitsforschung, das ist unser Thema heute im Forum Wissenswerte, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Jessica Wiener und auf dem Podium sind Professorin Dr. Mandy Mangler, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Vivantes Auguste Victoria Klinikum und dem Vivantes Klinikum Neukölln in Berlin und Professorin an der Evangelischen Hochschule Berlin. Außerdem Dr. Karina Borisek, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Berliner Institut für Gesundheitsforschung in der Charité und Professorin Andrea Rumler, Ökonomin und Betriebswirtschaftlerin von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Hitzewallungen, Erschöpfungen, Migräne, depressive Verstimmungen, all das können Beschwerden sein, die Frauen während ihrer Wechseljahre erleben. Einige der Betroffenen haben daraufhin Konsequenzen für ihr Arbeitsleben gezogen. Das zeigt die Studie Menosupport. Frau Rumler, es sind ungefähr 10%, die deswegen früher in Rente gehen wollen oder das schon getan haben. Sie haben da noch weiter beeindruckende Zahlen zusammengestellt. Können Sie die kurz zusammenfassen?
Erstmal die gute Nachricht, über die Hälfte der Frauen zieht keine Konsequenzen für ihre berufliche Laufbahn aus den Wechseljahren. Also ich glaube, die Zahl ist so knappe 55%, die sagen, nein, ich habe nichts für mich persönlich an Konsequenzen gezogen, aber das macht immer noch 45%, die bleiben, die haben ihre Arbeitsstunden reduziert. Die haben ihren Job gewechselt, die überlegen oder sind schon früher in den Ruhestand gegangen, die haben unbezahlten Urlaub eingelegt, die haben Beförderungen ausgeschlagen.
Und die Auswirkungen des Ganzen sind eben gravierend, haben Sie errechnet. 9,4 Milliarden Euro gehen der deutschen Volkswirtschaft dadurch jedes Jahr verloren, eben durch das vorzeitige, im Grunde vermeidbare Ausscheiden der Frauen aus der Arbeitswelt. Es gibt Ideen für Maßnahmen, wie dagegen angegangen werden könnte und die sind teilweise überraschend einfach. Schauen wir auch gleich noch drauf. Der Blick auf die Studie zeigt aber Folgendes auch. Wissenslücken und fehlende Sensibilität vor allem können weitreichende Folgen haben, bis hin zu ökonomischem Schaden. In Medizin und Forschung können sie eben auch lebensbedrohlich sein. Frau Borisek, Sie sagten, dass immer noch ein Großteil der Medikamente an männlichen Körpern getestet wird. Ich glaube, als Norm gilt der Mann 1,80 groß, 75 Kilo schwer. Das ist ja nicht wirklich jeder Mann auch. Welche ganz konkreten Folgen hatten das?
Genau, und mittleren Alters noch. Also Alter ist ja auch so eine weitere Verzerrung, die wir oft darin haben, dass Kinder und ältere Personen ausgeschlossen sind. Jetzt, wenn wir von Geschlecht mal wegblicken, weil ich fand das ganz gut, was hier auch gesagt wird, dass es eben nicht nur ein Punkt ist, ja, Wechseljahre, Hormone, sondern das ist wirklich so ein Datengemenge. Ja, was spielt da alles mit rein? Herkunft, sozioökonomischer Status. Ja, das sind auch von der WHO wirklich definierte Gesundheitsdeterminanten, die eben sagen, wie ist mein persönliches Gesundheitsoutcome und wie spreche ich eben auf Therapien und Arzneimitteln an. Das heißt, das sind natürlich alles Datenpunkte, die wir brauchen, um dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz eben nicht diesen einen Punkt haben, ja, den wir untersuchen, sondern eben diese ganzen verschiedenen Datenpunkte, die da eben mit einspielen.
Falsche Diagnosen können dadurch auch passieren durch falsche Daten,
genau, also
falsche Medikamentation.
Genau, wir wissen ja auch, dass Frauen häufiger Nebenwirkungen haben nach Medikamenteneinnahme. Das ist auch bekannt, und weil natürlich die meisten Medikamente aus dieser Zeit stammen. Das heißt, was man jetzt aber zum Beispiel auch machen könnte, um auch diesen positiven Effekt zum Beispiel für künstliche Intelligenz mit abzustimmen, ist, dass man eben nochmal diese Daten auch untersucht auf die Geschlechterunterschiede und auch nochmal versucht, diese Nebenwirkungen eben herauszufiltern.
Was sich wahrscheinlich auch als sehr großes Unterfangen herausstellen wird, schauen wir gleich noch drauf. Ich will noch Frau Mangler zur angewandten Medizin kommen. Sie haben vorhin schon angesprochen, dass bestimmte Krankheitsbilder eben Symptome machen. Bei Männern die einen, bei Frauen ein bisschen anders. Der Herzinfarkt ist ja so ein bekanntes Beispiel. Wie groß ist denn das Problem noch in der Praxis? Man sollte ja eigentlich meinen, das hat man jetzt schon gehört mit dem Herzinfarkt. Obwohl ich gestehen muss, ich könnte es immer noch nicht sagen, wie es bei einer Frau ist.
Ja, genau. Das ist extrem schwierig. Das ist so, dass die Sterblichkeit von Herzinfarkten bei Frauen dreimal höher ist, dadurch, dass wir eben die Diagnose verspätet stellen, dass auch nicht erkennen, dass ein Herzinfarkt vorliegt, weil Frauen Symptome haben wie Übelkeit, Ausstrahlen in den Arm, ja, vielleicht Bauchschmerzen auch oder Kieferschmerzen. Also alles so ein bisschen andere Symptome als diese klassischen Herzinfarktsymptome, Brustenge und Schmerz in der linken Brust. Und dieses alles zusammen führt dazu, dass eben auch Frauen nicht merken, dass sie Herzinfarkte haben oder weniger oft merken und dass die behandelnden Ärzte, Ärztinnen das auch nicht merken und dass dann eben diese dreifach höhere Sterblichkeit resultiert. Und das ist jetzt ein Beispiel, es gibt noch zahlreiche andere, aber da finde ich es extrem.
Und dann kommt ja noch dazu, es gibt ja auch sowas wie typische Frauenerkrankungen. Sie haben Endometriose schon erwähnt. Das ist eine sehr schmerzhafte Unterleibserkrankung, viele Jahre, anscheinend aber eben ein blinder Fleck in der Forschung. Viele Betroffene warten immer noch jahrelang auf eine Diagnose. Warum ist das so?
Ja, also Endometriose betrifft eine von 10 Frauen wahrscheinlich. Also ganz genau wissen wir es auch nicht, weil es auch dazu wenig epidemiologische Studien gibt. Aber ungefähr eine von 10 Frauen leidet eben unter starken Schmerzen bei der Menstruation. Und jetzt haben wir in Deutschland einen Gap zwischen Beginn der Symptome und Diagnosestellung von 9 Jahren. Das heißt, es dauert 9 Jahre, bis die Diagnose gestellt wird, weil wir gar keine Diagnosemöglichkeiten haben. Und das ist natürlich total krass auch. Auch volkswirtschaftlich übrigens ein Riesenproblem, was auch in Studien schon dargelegt wurde. Und als krasses Beispiel, wie ich finde, haben wir alles Mögliche auch an Endometriose schon untersucht, aber nicht so richtig relevant auch. Zum Beispiel gibt es eine Studie zum Aussehen von Endometriose-Patientinnen, ja, dass die eben hübscher sind als andere Patientinnen.
Das ist eine valide wissenschaftliche Studie?
Das ist eine veröffentlichte Studie, die 2013 bis veröffentlicht wurde, von einem natürlich relativ männlich dominierten Forschungsteam. Und was mich bei dieser Studie besonders fertig macht, ist eben diese Diskrepanz zwischen, wir erheben Daten, die komplett irrelevant sind für die Patientin, und wir haben keine Daten, die aber relevant wären für die Frau. Also hätte man diese ganze wissenschaftliche Power, die man in solche Studien steckt, in die Diagnosestellung mal gesteckt, hätten wir vielleicht nicht diese 9 Jahre, die Frauen eben verschiedene Ärztinnen konsultieren, eingeschränkt sind im Berufsleben, eingeschränkt sind im Sozialleben und wirklich auch leiden. Also das ist schwierig und da wird es kompliziert in meinem Kopf und ich verstehe, dass das nicht richtig ist.
Ja, Sie sagten jetzt, das war eine männlich dominierte Studie wahrscheinlich. Fehlt es dann da einfach an Frauen in den bestimmten Bereichen, dass die auch vielleicht so eine bestimmte Awareness oder so ein Bewusstsein dafür bringen, was überhaupt das Problem ist?
Genau, der Deutsche Ärztinnenbund hat für Deutschland untersucht, dass 87% der Führungspositionen in deutschen Universitäten von Männern besetzt sind. Das heißt, 13% sind von Frauen besetzt. Das bedeutet in der Realität, es gibt eine oder keine Frau im Raum bei einer Studiengruppe. Und wie soll die eine Frau, selbst wenn sie da ist, starke Impulse setzen? Sie ist einfach komplett in der Minderheit und es ist extrem schwierig. Also von daher haben wir besonders unter den Impulsgebenden eben keine gerechte, diverse Quote in Bezug auf Frauen, in Bezug auf andere Mitglieder der Gesellschaft auch nicht. Und deswegen wird deren Perspektive oft nicht abgebildet, weil es extrem schwierig ist, aus der eigenen Perspektive mitzudenken für andere. Das geht schon, muss man aber sehr empathisch und sensibel sein. Und das ist nicht selbstverständlich.
Frau Worisek, in der medizinischen Forschung, dort ist auch immer noch ein großer Männerüberschuss, lese ich bzw. höre ich aus dem, was Sie bisher gesagt haben. Wie groß ist da das Problem?
Also ich komme aus dem Bereich Medizininformatik und wir hatten uns eben vor allem angeschaut, wie ist die Verteilung eben bei EntwicklerInnen für KI-Anwendungen im Gesundheitsbereich. Und da haben wir auch einfach noch einen Frauenanteil vielleicht von 18-21%. Und das macht natürlich auch was, ne? Wenn wir zum einen erstmal eine schlechte Datenlage haben, mit der wir trainieren wollen. Wir brauchen ja da immense Datenmengen. Das heißt, die ist ja schon mal schief, weil wir keine Daten über Frauen haben. Und wenn dann aber auch nicht die Impulse kommen, weil es gibt ja Mechanismen, selbst wenn ich mit verzerrten Daten, so nennt man das, ja, wenn es nicht ausbalanciert ist oder nicht die Allgemeinbevölkerung repräsentiert, wenn ich damit arbeite, dann wissen wir eben, dass wir auch so eine Verzerrung in der künstlichen Intelligenz-Anwendung schaffen. Ja. Mhm. Und das ist dann natürlich ein Problem, wo vielleicht dann Frauen ein anderes Augenmerk darauf haben.
Stichwort KI-basierte Anwendungen, die spielen ja zunehmend eine Rolle, eben im Gesundheitswesen und auch in der Forschung. Und Biases heißt ja, glaube ich, diese Verzerrung. Mm. Kann man das übersetzen mit Befangenheit, Vorurteil oder wie würden Sie das am besten erklären? Und vielleicht haben Sie auch ein Beispiel dafür.
Genau, also ein Bias ist eigentlich eine Verzerrung. Man kann eigentlich sagen, wenn eben der Trainingsdatensatz nicht die allgemeine Bevölkerung repräsentiert. Da muss man vielleicht nochmal komplett ausholen. Ja? Also künstliche Intelligenz muss eben an diesen großen Mengen von Daten trainiert werden. Und es ist egal, welche Unterkategorie von künstlicher Intelligenz. Da gibt es maschinelle Lernen, das tiefe Lernen, dann gibt es die Sprachmodelle wie ChatGPT, die basieren alle auf Daten. Selbst wenn die neue Informationen generieren, die können immer nur so gut sein wie die Daten. Und da liegt natürlich das Problem, wenn ich eine Verzerrung habe und habe zum Beispiel solche Symptomchecker, ja, wo ich dann eingebe meine Symptome, wie zum Beispiel Kieferschmerz, ja, dann kommt eben die KI vielleicht nicht auf den Herzinfarkt, ja, weil woher soll sie das wissen, wenn die Daten das gar nicht repräsentieren? Ich hatte jetzt auch erst wieder ganz aktuelle Vorträge zu Herzinfarkt, da wird kein Augenmerk auf das Geschlecht gelegt und wie soll das dann in diesen großen Datenmengen repräsentiert sein, wie soll die KI das dann können? Ja, die kann nur eben so gut sein, wie ich sie trainiere. Und das ist natürlich dann was, ich sage nicht, man soll das nicht verwenden, ich bin total dafür, ja, KI-Anwendungen zu verwenden, aber man sollte eben als Frau nochmal ein anderes Augenmerk drauf haben oder eben auch als Arzt oder Ärztin, Pfleger, Pflegerin.
Sie haben auch auf Entwicklerbasis geschaut, dass es da eigentlich schon ein Problem ist, dass die Entwickler von diesen KI-basierten Anwendungen meist ein bestimmter Typ Mensch sind.
Ja, wir hatten 151 EntwicklerInnen befragt und 5% haben noch nie von Bias, von dieser Verzerrung gehört, ja, als EntwicklerInnen. Und ganz viele wollten gar keine soziodemografischen Daten sammeln, zum Beispiel, ja, wie Alter oder Geschlecht. Und dann gab es natürlich auch keine Unterscheidungen zwischen dem biologischen und sozialen Geschlecht. Also wie bin ich biologisch aufgestellt, XY-Chromosom und wie identifiziere ich mich? Ja, das macht ja auch nochmal einen riesen Unterschied, was meine Gesundheitsweise angeht. Das heißt, diese ganzen Maßnahmen, die waren eben oft auch nicht bewusst und es wurde auch angeprangert, eben Nummer eins, wir haben keine fairen Datensätze, Nummer zwei, wir werden auch nicht wirklich geschult, also da fehlt auch noch viel die Aufklärung und es ist natürlich auch immer ein Mehraufwand, dann diese Biases zu untersuchen, also diese Verzerrungen, aber es gibt eben Mechanismen.
Welche Mechanismen denn zum Beispiel?
Man kann das eben anschließend nochmal analysieren, diese Verzerrungen, dann kann man eine Software einsetzen, die auch nochmal den Bias evaluiert und was natürlich ganz wichtig ist, dass man eben diese fairen Datensätze hat, ja, also faire Daten generiert und damit meine ich nicht nur Fairness wie fair, sondern auch eben, dass die Daten maschinenlesbar sind, ja, weil wir natürlich immer ganz proprietäre Daten sammeln, oft eben auch nur aus einem Zentrum. Wir haben in Deutschland, aber auch weltweit das Problem, dass man eben diese Daten schlecht austauschen kann, weil die Gesundheitsdaten sind wahnsinnig komplex und jede Institution sammelt das in unterschiedlichen Formaten. Und dann kann man sich vorstellen, dann haben wir ein Problem, wir können die nicht austauschen. Und eine Datenmenge aus einem Institut kann niemals die Gesamtbevölkerung repräsentieren. Ja, selbst wenn ich da die Geschlechter ausbalanciere, ich habe einfach eine ganz andere KI-Anwendung, wenn ich jetzt nur an der Charité trainiere, wie wenn ich zum Beispiel Daten nehme aus einer kleinen Klinik in Oberfranken, wo ich jetzt herkomme. Das sind ganz andere PatientInnen und das ist auch ein Riesenproblem. Also wir haben eben diese Infrastrukturen nicht, um überhaupt diese großen repräsentativen Daten generieren zu können.
Das klingt nach einer riesigen Aufgabe, die da vor einem
sehr
liegt.
Sehr komplexe Aufgabe, genau, ja.
Welche Rolle spielt denn Datenschutz bei dem Ganzen? Ich kann mir vorstellen, dass da so die ein oder andere Hand da gehoben wird.
Nein, also der Datenschutz ist da kein Hindernis da dann, denn wenn ich muss quasi, um KI-Anwendungen zu trainieren, muss ich nicht die Datenmengen alle zusammenbringen. Ich kann quasi den Algorithmus von Krankenhaus zu Krankenhaus, Praxis zu Praxis schicken und dort immer trainieren lassen. Das heißt dann föderiertes Training von KI-Anwendungen und das heißt, da müssen die Daten gar nicht wandern. Also Datenschutz, den kann man da auf jeden Fall respektieren. Das ist wirklich schon mal erstmal eine technische Sache, die einheitlichen Formate zu wählen, dass man eben diese Daten dann auch austauschen kann.
Und kurz und knackig, wie kommt man zu fairen Daten?
Das ist das Stichwort Interoperabilität. Das bedeutet einfach, dass man Daten austauschen und nutzen kann. Das hört sich vielleicht trocken an, aber es ist wirklich wahnsinnig wichtig jetzt so in dieser Digitalisierung, dass man das versteht, dass man eben diese Interoperabilität braucht. Und ein Stichpunkt ist ja zum Beispiel die EPA, ja, die jetzt auch Anfang Januar kommt. Da haben wir am Anfang vor allem PDF-Dokumente, ja, und damit kann man eben nicht gezielt suchen, das sind keine strukturierten Daten, damit kann auch eine KI wenig anfangen. Und nur mit strukturierten Daten, die ich gut austauschen kann, die ich intelligent nutzen kann, die maschinenlesbar sind, mit denen kann ich dann eben was anfangen. Und das wird jetzt eben auch in der EPA Stück für Stück implementiert, ja, so kleine strukturierte Daten. Das fängt mit Medikation an und geht dann Use Case für Use Case weiter. Und das Gleiche passiert auch momentan in der Forschung. Also wir haben eine große Initiative, die Medizininformatik-Initiative, und die hat jetzt auch begonnen, eben Studiendaten oder Daten aus der Versorgung von sämtlichen Universitätskliniken eben in Deutschland zu vernetzen. Das heißt, auch eine große Infrastruktur aufgebaut, gleiches Datenformat. Das heißt, ich kann diese Daten nutzen.
Kommen wir von dem etwas komplizierteren vielleicht zu einem etwas einfacheren nochmal zu Frau Rumler. Ich hatte vorhin gesagt, dass die Maßnahmen, die ein Unternehmen ergreifen kann, um Frauen zu unterstützen, weiterhin am Arbeitsplatz so tätig zu sein, wie sie es gerne möchten, relativ einfach eigentlich sind. Die befragten Betroffenen haben in ihrer Studie teilweise ganz konkret gesagt, was ihnen am Arbeitsplatz helfen würde. Was wurde da zum Beispiel genannt?
Also es ist ganz erstaunlich, was die Frauen am allermeisten sich wünschen, ist, dass die Führungskräfte sensibilisiert werden für das Thema. Das kann man ja mit einer einfachen Informationsveranstaltung von 20 Minuten reichen oder dass man mal 3 Seiten durchliest. Das ist ja nicht so schwierig. Also das ist das, was sich die Frauen am meisten wünschen. Und was man machen kann, was für die Frauen wichtig ist, ist eine Flexibilisierung, wenn das möglich ist, von Arbeitszeiten und Arbeitsort. Und da, wo es geht, wünschen sich die Frauen eben die Möglichkeit, dass, wenn sie mal die Nacht wirklich schlecht geschlafen haben, dass sie vielleicht am nächsten Tag einfach weniger arbeiten oder gar nicht arbeiten und die Arbeit nachholen. Wie gesagt, das geht bei einer Reihe von Berufen, bei anderen eben gar nicht. Bei denen, wo es nicht geht, sowas wie ein Ruheraum. Ich kann, wenn ich ein großes Unternehmen bin und wirklich was für die Frauen tun möchte, kann ich zum Beispiel ein Beratungsangebot haben. In Großbritannien haben eine Reihe von Unternehmen Wechseljahresbeauftragte, übrigens auch Männer, durchaus, die haben die Informationen, die zentralisieren die Informationen, weil wenn man Wechseljahre anfängt zu googeln, dann kommt man auf eine große Vielzahl von Informationen, die mal gut und mal schlecht sind und mal teilweise total falsch. Und was sich die Frauen zum Beispiel auch wünschen, ist eine Liste der Ärzte und Ärztinnen in der Umgebung, die sich mit den Wechseljahren auskennen. Wir haben ja zum Beispiel auch keine Wechseljahreszentren in den Kliniken. Ich habe gehört, in der Schweiz gibt es die zum Beispiel, in Basel gibt es ein Wechseljahreszentrum. Das wäre ja auch was. Also die Frauen, das eine Drittel oder wie viel auch immer das sind, die starke Beschwerden haben, die hätten gerne eine Anlaufstelle. Und wenn ich das als Arbeitgeber der Frau schnell die Informationen liefern kann, habe ich mit diesem simplen, hier sind die Sachen irgendwo abgelegt, sehr geholfen. Andere Unternehmen haben schon Gynäkologinnen engagiert, die am Fließband Beratung machen der Frauen.
Sie sagten ja, Ihre Studie baut auf eben auf eine Studie aus Großbritannien, die liegt ja schon ein paar Jahre zurück und in der Zwischenzeit wurden dort auf die Ergebnisse und Forderungen aufbauende Maßnahmen umgesetzt. Tausende Firmen haben da einen sogenannten Menopause Workplace Pledge unterschrieben. Also die verpflichten sich dann zu Beratungsgesprächen, wenn ich richtig verstanden habe, und diese einfache Unterstützung, die Sie gerade sagten, zu gewährleisten. Ist das vorstellbar für Deutschland, so ein Menopause-Pledge?
Ja, Punkt.
Ja. Sie erwähnten, dass es auch einige Menschen gibt, die sich da politisch einsetzen. Was passiert denn da gerade?
Also wir hatten am 18. Oktober diesen Jahres, was der Weltmenopausetag ist, eine Diskussion im Bundestag, weil die Unionsfraktionen haben einen Antrag eingereicht, dass die Bundesregierung eine nationale Wechseljahresstrategie erarbeiten sollte. Nun wissen wir ja alle, also da war kurz davor, ist die Regierung auseinandergebrochen und wir haben Neuwahlen. Also von daher war das so ein bisschen im luftleeren Raum. Die Diskussion war trotzdem sehr lohnenswert, inklusive dem schlechten Beitrag der AfD-Rednerin, weil alle anderen Fraktionen haben im Prinzip die Ideen des Antrags unterstützt, die da lauten, das Medizinstudium muss geändert werden, die Abrechnungsparagraphen für die Gynäkologen und Hausärzte muss geändert werden und am Arbeitsplatz sollte sich was ändern. Also im Prinzip das, was wir rausgefunden haben in der Menopause-Support-Studie, die im Übrigen da auch zitiert wurde in dem Antrag. Wir brauchen eine Arbeitsplatzstrategie und wir brauchen so eine Art Selbstverpflichtung für die Arbeitgeber, die ist ja in UK auf freiwilliger Basis, da wird ja jetzt niemand zu gezwungen, aber wir setzen auch darauf, dass die Arbeitgeber das wollen, weil sie die gut ausgebildeten Frauen mit Fachwissen im Unternehmen halten wollen.
Politik und Wirtschaft müssen handeln, sagen Sie?
Mhm, Ja, ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich gedacht, die Politik brauchen wir nicht, das kann die Wirtschaft selber regeln. Aber ich würde sagen, die Politik ist schon notwendig, um das Thema einfach zu befördern. Und mein persönlicher Lernweg in den letzten anderthalb Jahren war eben sehr groß, wie sehr es auch am medizinischen System hängt, dass die Frauen nicht adäquat versorgt werden und dass wir da eben was ändern müssen.
Frau Mangler, sehr allgemeine Frage. Wie schafft es die Medizin, gerechter zu werden? Wobei ich betonen möchte, dass gerechter ja nicht unbedingt nur heißt für die Frauen gerechter, sondern für den Mann gerechter. Dieses Beispiel, dass die Norm 1,80, 75 Kilo, wie gesagt, das weiß ich nicht, auf wie viele das hier zutrifft von den anwesenden Männern. Wie wird es gerechter in der Medizin?
Das ist auf jeden Fall ein langer Prozess und der ist multifaktoriell. Also wir brauchen da verschiedene Maßnahmen, glaube ich. Eine Maßnahme ist, die Gesellschaft als Ganzes abzubilden in Führungsetagen zum Beispiel oder impulsgebenden oder Forschungsteams und eben nicht einen Stereotyp an Mensch oder einen Mainstream an Mensch in unserer Gesellschaft nur zu hören und abzubilden. Also eine gewisse Quote, auch wenn das ein Reizwort ist, für impulsgebende Positionen. Und dann eben auch das Verständnis und die Empathie zu sagen, wir haben eine Gesellschaft, die ist an einem männlichen Mainstream orientiert und für ihn gemacht. Und das ist eine harte Erkenntnis und die tut vielleicht weh und für manche ist sie vielleicht existenziell bedrohlich und fühlt sich schlecht an. Aber man muss verstehen, dass sie für uns Frauen zum Beispiel und aber auch für andere Gruppen ebenso existenziell bedrohlich ist und dass wir da eine symmetrische Situation haben, die aber zu unseren Ungunsten im Moment gestaltet ist und dass wir nur als Gesellschaft uns fragen können, wollen wir zivilisierter werden? Und mir fällt überhaupt gar kein Gegenargument richtig ein, das nicht zu tun und sich nicht auf den Weg zu machen zu einer geschlechtergerechten Gesellschaft oder zu einer diversen Gesellschaft, die alle Mitglieder gerecht abbildet und sieht und die dann eben auch in der Medizin gestaltet. Und da sind die Unis gefordert, aber auch die Schulen. Das sind im Prinzip alle Aspekte. Manchmal denke ich, ja, die Medizin muss anders werden, aber im Prinzip muss die ganze Gesellschaft leider anders werden. Mhm. Und deswegen ist es halt, das ist vielleicht auch eine große Aufgabe, aber jeder Einzelne kann was tun. Jeden Tag kann man was tun dafür, dass unsere Gesellschaft gerechter wird, wenn man das möchte. Und das ist ja auch eine schöne Erkenntnis.
Sie setzen sich in Ihren Krankenhäusern für Geschlechtergerechtigkeit in der Medizin ein. Wie machen Sie das dann konkret? Welchen Hebel haben Sie da?
Ich versuche Menschen, die Herausforderungen haben, zum Beispiel Familie, aber auch ein Privatleben oder Angehörige pflegen oder, zu unterstützen und zu sehen und zu fördern auch. Ich habe sehr viele Oberärztinnen und die können neben mir, mit mir gemeinsam wachsen, die können ja sich weiterentwickeln, größer werden als ich und ich habe da gar kein Problem damit. Ich mag das sehr, dass ich da auch meine Vision mit denen leben kann und mich als Team begreife, was eben vielleicht auch dann diese Vision in die Frauenheilkunde weiterträgt und gewisse Impulse setzt, die den Frauen und den Patientinnen dann nützen. Und so ist es halt so, ja, jeden Tag ein bisschen und genau, dann kommt man voran.
Kleine Schritte werden dann zu großen Schritten wahrscheinlich. Frau Worisek, nochmal der Blick auf die Forschung. Haben Sie denn da einen positiven Ausblick, wie sich was verändern könnte? Wie lange wird es dauern, bis wir auf einem gerechteren Weg sind?
Also ich finde auch die Ansätze jetzt für den Arbeitsplatz, finde ich auch für Studien toll, weil ich sage immer, uns fehlen die Daten von Frauen mittleren Alters vor allem, aber was soll man noch machen? Ja, Kinder, Karriere und dann noch an Studien teilnehmen. Und und deswegen finde ich, bräuchte man da eben auch Anreize wie Kinderbetreuung, wenn ich teilnehme oder vielleicht digitale Alternativen, ja, dass ich über mein Smartphone oder sei es telefonisch teilnehmen kann, ja, dass auch dieser Zeitaufwand mit einberechnet wird. Also ich finde, da kann man auch super viel machen. Und dann ist es natürlich so, dass wir einfach diese diversen Datensätze generieren müssten, weil ich finde, wir sind nicht mehr in der Zeit, dass wir einfach alles über einen Kamm scheren können, sei es jetzt eben Geschlecht oder Alter, sozioökonomischer Status, Herkunft, Bildung, ja. All diese Determinanten, die auch die WHO festlegt, für mich müssten die eigentlich in jedem Datensatz mit dabei sein und die müssten auch von jeder digitalen Anwendung mit einfließen in die Analyse oder nicht nur digital, auch bei klinischen Studien. Aber das sind natürlich wahnsinnig viele Datenpunkte, es ist schwer, die manuell zu erforschen. Das heißt, wahrscheinlich sind es dann vor allem die digitalen Anwendungen. Und ich glaube, dass auch die EPA zum Beispiel helfen kann. Ja, also ich kann nur anregen, man kann ja auch da die Daten für die Forschung bereitstellen, wenn man sich repräsentiert haben möchte in den Forschungsdaten, dass man auch seine Daten teilt, dass man da auch so was Positives damit reinspielt, ja, die Daten zu teilen, dass eben diese Datensätze auch viel diverser werden und wir eben für das Individuum eine Therapie oder einen Forschungsansatz auch anbieten können. Weil noch ganz kurz, wir hatten ja diesen negativen Bias angesprochen, was künstliche Intelligenz angeht, aber wir haben eben auch den positiven Bias. Das heißt, dass wir uns eben die Unterschiede anschauen können und können für jeden Einzelnen oder jede Einzelne eben eine individualisierte Therapie rein theoretisch auch anbieten.
Rein theoretisch, hoffentlich irgendwann auch in der Praxis. Herzlichen Dank an das Podium, Professorin Dr. Mandy Mangler, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Vivantes Auguste Victoria Klinikum und dem Vivantes Klinikum Neukölln in Berlin und Professorin an der Evangelischen Hochschule Berlin. Außerdem Dr. Karina Morisek, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Berliner Institut für Gesundheitsforschung in der Charité und Professorin Andrea Rumler, Ökonomin und Betriebswirtschaftlerin von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Das war das Forum Wissenswerte, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Thema: Frauen als Ausnahme, der Weg zur geschlechtersensiblen Gesundheitsforschung. Unsere Diskussion können Sie in der ARD Audiothek nachhören. Ich bin Jessica Wiener und sage danke fürs Zuhören.
RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.